grundsätzlich nochmal zu der Tagung selbst. Die Jahrestagung findet immer einmal im Jahr statt und ist das größte Netzwerkevent zu diesem Thema Verschuldung und Entwicklungsfragen, das es gibt. Findet seit Bestehen von Erlassia, also seit 22 Jahren, findet diese Tagung einmal im Jahr statt. Und der Gedanke dahinter ist es, entwicklungspolitisch interessierte, schuldenpolitisch interessierte Menschen, Mitträgerorganisationen von Erlassia, ganz verschiedene Menschen zusammenzubringen und über dieses Thema sich auszutauschen, gemeinsam über Aktionen, Aktivitäten zu den Themen für das nächste Jahr zu sprechen und so die Entschuldungsarbeit, die Basisentschuldungsarbeit voranzubringen. Das Thema dieses Jahr, das wird sein Menschenrechte statt Schuldendienst. Was wir beobachten ist, dass sich die Schuldenkrise im globalen Süden immer weiter zuspitzt. 2024 müssen Staaten im globalen Süden so viel Schuldendienst wie noch nie an ihre ausländischen Gläubiger zurückzahlen. Das bedeutet, dass gerade in hochverschuldeten Ländern oft Mittel fehlen, um in Gesundheit, in Bildung, in Infrastruktur, also in im Prinzip Basisversorgung von Menschen im globalen Süden zu investieren, was dann ganz konkret die wirtschaftlichen, die kulturellen, die sozialen Rechte von Menschen im globalen Süden beeinflusst. Und noch immer haben wir keine auf der globalpolitischen Agenda, keine ausreichende Lösung, um mit dieser Situation umzugehen. Aus diesem Grund möchten wir uns bei dieser Jahrestagung ganz konkret dieser Frage widmen, was bedeuten überhaupt erstmal Menschenrechte? Sind die wirklich universell? Ist das ein Konzept, mit dem man auch in Bezug auf Gerechtigkeitsfragen, auf Schuldengerechtigkeit arbeiten kann? Wie hängen Menschenrechte und Verschuldung überhaupt zusammen? Können Verschuldung Menschenrechte auch befördern? An welchen Stellen behindert es die Verwirklichung von Menschenrechten? Und vor allen Dingen, was kann man tun? Und das würden wir gerne machen, indem wir verschiedene Einheiten, verschiedene Inputgeber vor Ort haben werden. Wir werden einen Völkerrechtler vor Ort haben, gerade diesen Zusammenhang zwischen Menschenrechten und Verschuldung stärker nahelegt. Wir werden einen Menschenrechtsexperten vor Ort haben, der uns nochmal auch der ganzen Thematik Menschenrechte nochmal ganz grundsätzlich praktisch erklärt. Wir werden vor allen Dingen auch eine Aktivistin und Rechtsanwältin aus Sri Lanka vor Ort haben, die dann aus dem sri-lankischen Kontext ein bisschen erzählt, die sich dort einsetzt für eine faire Lösung der Schuldenkrise und die vor allen Dingen beobachtet, wie in dem gerade kritisch verschuldeten Sri Lanka, wie die Krise, aber auch die Art und Weise, wie die Krise aktuell gelöst wird, wie das dann Menschenrechte tatsächlich behindert.
Also zu Sri Lanka werden wir gleich kommen. Vorab noch eine Frage. Ich denke ja, dass eine Schuldenkrise und eine faire Entschuldung doch durchaus machbar wären, aber da sind natürlich auch die Gläubiger gefragt.
Ganz genau, da sind die Gläubiger gefragt. Und was wir beobachten, dass in diesen Post-Covid-Umschuldungen, also im Prinzip all diese Länder, wozu Sri Lanka zum Beispiel zählt, da sind auch andere Länder betroffen, Ghana ist betroffen, Sambia ist betroffen, Suriname ist betroffen, also Länder sämtlichen Einkommensniveaus und aller Kontinente, die aktuell in eine Schuldenkrise geraten sind, die gerade nach Covid und durch die Auswirkungen der Covid-Krise, aber auch aus anderen Gründen, zum Beispiel aufgrund der Zinswende, aufgrund des Ukraine-Kriegs und so weiter, all diesen Auswirkungen in eine Schuldenkrise geraten sind, all die sind konfrontiert mit einer gläubigerdominierten Schuldenarchitektur, wo im Prinzip erstmal das Recht des Gläubigers auf Rückzahlung von Schulden Vorrang hat vor der Verwirklichung der Menschenrechte in dem Land. Und das ist im Prinzip der Kampf, den Menschen gerade in diesen kritisch verschuldeten Ländern gerade führen müssen. Und dem wollen wir uns da widmen, indem wir da besprechen, wie kann das anders aussehen? Wie kann man sicherstellen, dass die Menschenrechte, dass die im Prinzip das Recht auf ein Leben in Würde, dass das Vorrang erhält vor den Gläubigerrechten?
Wie spielt dann zum Beispiel der IWF mit rein?
Der IWF, der Internationale Währungsfonds, hat eine ganz zentrale Rolle in dieser ganzen Diskussion. Zum einen ist er der Akteur, der, wenn ein Land zum Beispiel über seine Schulden verhandeln muss, wie das Land Sri Lanka, dann gehen Gläubiger, öffentliche Gläubiger, zum Beispiel die Bundesregierung, die gehen hin und sagen, wenn ihr über eure Schulden verhandeln wollt, dann müsst ihr ein Kreditprogramm beim Internationalen Währungsfonds aufnehmen. Und dadurch erhält der IWF praktisch wie eine Art Monopol eine sehr zentrale Rolle, die eigentlich völkerrechtlich so ihm gar nicht zusteht sozusagen. Und dadurch machen öffentliche Gläubiger, wie zum Beispiel die Bundesregierung, machen den IWF zu einer zentralen Figur, auch gerade wenn man über Schulden verhandeln muss. Denn neben einem Kreditprogramm geht der IWF hin und macht durch seine Analysen, also der IWF sagt zum Beispiel, so und so viel Schuldenerlass ist nötig. Dadurch sagt er sehr klar, wie praktisch die Kosten einer Krise verteilt sind. Er sagt dann, so und so viel müssen Gläubiger tragen, indem sie eben Schulden erlassen, So und so viel muss aber eben auch das Land tragen, zum Beispiel durch Strukturanpassungsmaßnahmen. Und wir sehen oft ein Missverhältnis zwischen diesen Anpassungsmaßnahmen. Oft sind diese Länder ja bereits durch ihre Schuldenkrise stark betroffen, Einkommen sinken, hohe Inflation in den Ländern und so weiter, dass die Menschen sowieso schon unter der Krise leiden. Und dann ist es oft so, dadurch in dem System, in dem wir aktuell sind, dass geschaut wird, dass der Gläubiger erstmal geschützt wird, also dass sie eben so wenig erlassen müssen wie möglich. Aber irgendjemand anders muss natürlich dann deutlich den Gürtel enger schnallen. Dass es dann oft über diese Maßnahmen sind, dass dann die Menschen in den Ländern, dann werden zum Beispiel Steuern erhöht. Oft wird die Mehrwertsteuer erhöht, was dann auch gerade ärmere Bevölkerungsschichten stark trifft. All diese Art von Maßnahmen, die dann Auswirkungen haben darauf, wie die Menschen in den Ländern leben können, damit der Gläubiger weniger Schuldenerlass gewähren muss. Und da spielt eben der IWF diese zentrale Figur. Gerade in Sri Lanka, wenn wir diesen Fall, der bei unserer Jahrestagung eine große Rolle spielt, uns anschauen, dort gibt es Bewegungen, die sagen, wir wollen eine Alternative zum IWF. Wir wollen, dass dieses IWF-Programm neu verhandelt wird. Wir möchten nicht, dass der IWF im Prinzip hier die gesamten Entscheidungen beeinflusst. Wir brauchen gar kein IWF-Programm. Also diese Diskussion, inwieweit dieses System IWF mit der als Schaltfigur, Gläubiger, die bestimmen, wer zum Beispiel auch sagt, wie viel Schuldenerlass berechnet wird und so weiter, sich gegen diese Machtasymmetrie zu wehren. Das sehen wir gerade auch in vielen Ländern, die gerade kritisch verschuldet sind.
Naja, diese Strukturanpassung des IWF ist ja ein nicht zu durchbrechender Teufelskreis. Geht schon seit Jahrzehnten. Wie kommt es, dass man trotzdem immer wieder auf dieselben Lösungsmöglichkeiten beharrt?
Genau, es ist im Prinzip seit Jahrzehnten ziemlich ähnlich. Es hat durchaus kleinere Veränderungen auch der Institution gegeben. Also ganz grundsätzlich aber, was sich nicht geändert hat, und dadurch sind natürlich auch die Maßnahmen und die Lösungsvorschläge, die dann eine Rolle spielen, auch immer ähnlich. Der IWF ist keine Entwicklungsorganisation. Das ist nicht sein Mandat. Sein Mandat ist, kurzfristig Zahlungsbilanzen zu verbessern. Und entsprechend sehen dann natürlich auch Maßnahmen aus, die dann durchaus auch in Bezug auf entwicklungspolitische Fragen, auch in Bezug auf wirtschaftspolitische Fragen durchaus schädlich sein können. Im Prinzip hat sich das gesamte Schuldenmanagement, also wenn man sich anschaut, wie Schuldenkrisen gelöst werden, wenn man sich das anschaut in den 80er Jahren, in den 90er Jahren, heute, ganz grundsätzlich hat sich daran im Prinzip nicht viel geändert, ganz egal, ob der IWF involviert ist oder nicht. Und das liegt hauptsächlich daran, dass es bislang nicht gelungen ist, einen ganz fundamentalen Konflikt, ganz fundamentalen Interessenskonflikt aufzulösen. Etwas, was auf nationaler Ebene ganz selbstverständlich ist. Wenn ich zum Beispiel Privatinsolvenz anmelden muss, dann ist es nicht der Gläubiger, zum Beispiel meine Bank, die ganz allein entscheidet, wie viel ich noch zurückzahlen kann, sondern es ist jemand Neutrales dazwischen geschaltet. Es gibt Insolvenzgesetze. Das sind Dinge, die sind ganz selbstverständlich für uns, aber die gibt es nicht auf internationaler Ebene für Staaten. Und das ist im Prinzip das Grundproblem, dass ein Gläubiger möchte natürlich sein Geld wieder haben, ganz logisch. Aber da steht natürlich in Konflikt das, was Basisrechte von Menschen in den Ländern sind, was das Überleben dieser Menschen in den Ländern ist. Und diesen Konflikt, da eine Lösung zu finden, da braucht man andere Strukturen, als die wir haben. Und es ist bislang nicht gelungen, diese anderen Strukturen zu schaffen. Und dadurch ist der IWF auch immer wieder als eine Institution, die auch sehr stark von westlichen Ländern dominiert wird, das praktisch verpflichtend machen, dass Länder auf den IWF auch zugreifen müssen. Dadurch spielt er immer wieder eine Rolle und dadurch spielen natürlich auch immer diese Maßnahmen immer weiter eine Rolle. Das ist auch so ein bisschen der Gedanke, gerade bei westlichen Ländern, der im Hintergrund steht, ist zu sagen, da sind wirtschaftspolitische Probleme, die diese Länder haben. Diese Länder müssen da praktisch andere Politiken einnehmen. Und der IWF weiß, wie das geht und der sagt denen das jetzt. Das ist so ein bisschen das, was im Prinzip seit 20 Jahren schon exakt in einer ähnlichen Weise verläuft. Und diesen Kreislauf zu durchbrechen, das ist bisher schlicht noch nicht gelungen. Es hat noch kein Land gegeben, was beispielsweise in einer Schuldenkrise darauf bestehen konnte, dass beispielsweise nicht der IWF praktisch diese Berechnungen anstellt für den Schuldenerlass und dass die dann gelten, sondern dass das zum Beispiel jemand anders macht. Also diese Art von Machtkampf und Machtasymmetrien. Es ist einfach bislang noch nicht gelungen, das aufzulösen. Aber dafür gibt es eben auch weiterhin Institutionen, wie zum Beispiel Alassia, wie in diesen Ländern, wie Sri Lanka, soziale Bewegungen, die immer wieder diese Asymmetrien auch sichtbar machen und dagegen angehen.
Kommen wir zu Sri Lanka. Der Staat hat ja Anfang 2022 seine Zahlungen eingestellt. Mhm. Wie ging es dann weiter?
Genau, das Land hat seine Zahlungen eingestellt und hat danach begonnen mit seinen Gläubigern, erst mit seinen öffentlichen Gläubigern. Deutschland zum Beispiel ist auch ein Gläubiger von Sri Lanka. China war ein Gläubiger von Sri Lanka. Indien, Japan, also mit diesen Ländern, über seine Schulden zu verhandeln und über einen Schuldenerlass zu verhandeln. Hat mit seinen privaten Anleihehaltern angefangen, über seine Schulden zu verhandeln und hat eben auch ein IWF-Programm aufgenommen, was eben verpflichtend ist aus Sicht der öffentlichen Gläubiger. Und wir sind im Moment an einem Punkt, wo ein Teil dieser Verhandlungen bereits abgeschlossen ist, wo also Sri Lanka mit seinen öffentlichen Gläubigern geeinigt hat und mit seinen privaten Anleihehaltern auf dem Weg ist, sich zu einigen. Was Sri Lanka, was ganz klar ist, praktisch jedermann, steht so transparent auch sogar in den Analysen des IWF, ist, dass der Schuldenerlass viel zu klein ist, dass der viel zu kurz greift, dass die Grundlage der Analyse, um zu sagen, das ist der Schuldenerlass, der nötig ist, dass das falsch ist, dass das praktisch, also da sind dann bestimmte Werte zugrunde gelegt worden, die viel zu hoch sind und also was. Und das ist jedem, es ist transparent, könnte man sagen. Es steht ganz transparent in den Analysen, dass dieser Schuldenerlass nicht ausreichen wird, um Sri Lanka zurück zu seiner Schuldentragfähigkeit zu bringen. Man hat aber damals gesagt, nun ja, man schafft es einfach nicht mit diesen Gläubigern, die alle ganz unterschiedlich sind. China hat andere Interessen als Indien, private Anleihegläubiger haben andere Interessen als X. Das sind ganz viele verschiedene Interessen, die da aufeinander prallen. Und man kann sich einfach auf nicht mehr einigen. Und so hat man gesagt, im Prinzip, indem man das dann in die IWF-Analyse schreibt, ne, dass man damit im Prinzip mehr geht nicht, in Anführungszeichen. Und dadurch ist jetzt schon abzusehen, dass, wenn der Schuldenerlass jetzt umgesetzt wird, Sri Lanka wahrscheinlich in den nächsten paar Jahren wieder in einer Zahlungsanstellung sein wird, wieder neu verhandeln werden muss, aber vor allen Dingen natürlich dann auch, beispielsweise das Wirtschaftswachstum nicht wieder neu angekurbelt wird, ne, dass da eben tatsächlich dann das Land in einer Dauerkrise bleibt, gerade im Hinblick auf soziale und wirtschaftliche Indikatoren.
Wurde ja auch eine besondere Klausel gefordert, die Macro-Linked Bonds. Mhm. Was kann man darunter verstehen?
Die Angst sozusagen grundsätzlich bei jeder Umschuldung ist beim Gläubiger, wenn ich, ne, man guckt sich so an, wie entwickelt sich denn gegebenenfalls die Schuldenaufnahme, die wirtschaftliche Situation. Man muss Annahmen treffen für die nächsten 5 bis 10 Jahre und sagen, okay, man geht davon aus, so und so entwickelt sich die Lage, deswegen braucht man so und so viel Schuldenerlass. Das ist natürlich Spekulation, man kann nicht in die Zukunft sehen, man weiß nicht, wie das alles in 10 Jahren aussieht. So ein bisschen ist natürlich die Angst bei Gläubigern, wenn ich jetzt heute dem Schuldenerlass X zustimme, vielleicht ist das ja zu viel. Vielleicht stellt sich heraus, dass sich das alles viel besser entwickelt und dann habe ich ja viel zu viel zugestanden. Und man versucht dann über solche Instrumente, in Sri Lanka sind das die Macro-Linked Bonds, in Sambia war das wieder was anderes, in der Ukraine war das was anderes, aber überall ist das das gleiche Prinzip, über solche Instrumente sicherzustellen, wenn man feststellt, oh, die Lage ist ja doch besser, als wir dachten, dass dann Gläubiger entschädigt werden. Also im Falle von Sri Lanka zum Beispiel mehr, dann einfach mehr zurückkriegen, als man ursprünglich sich darauf geeinigt hat. Und wir sehen das sehr, sehr kritisch aus verschiedenen Gründen. Zum einen nimmt das in manchen Ländern Ausmaße an, wo man nicht mehr von Entschädigung spricht, sondern davon, dass dann eher die Gläubiger sogar noch deutlich Profite machen an dem Land. Suriname ist ein so ein Beispiel. Aber vor allen Dingen geht es hauptsächlich um den Schutz des Gläubigers. Und in keinster Weise gibt es einen Schuldnerschutz, der ähnlich gestaltet ist. Also zum Beispiel spielt es überhaupt keine Rolle. Beispielsweise, was passiert, wenn das Land sich vielleicht schlechter entwickelt als gedacht? Ne? Falls ein nächster großer Schock, Covid war damals ein Schock, den kein Mensch erwartet hat. Ne? Wenn solche Dinge passieren, worauf das Land auch keinen Einfluss hat, es kann sein, dass die Lage dann doch schlechter wird als gedacht. Für den Moment ist nicht vorgesehen, dass dann zum Beispiel mehr Schuldenerlass gegeben wird. Es ist nur vorgesehen, dass im Falle einer besseren Entwicklung der Gläubiger entschädigt wird. Das ist praktisch nochmal ein gleiches Symptom dieses ganzen Systems, das sehr darauf ausgerichtet ist, eben Gläubigerrechte zu schützen, aber nicht die Rechte von Menschen im Schuldnerland. Und im Fall Sri Lankas hat Sri Lanka tatsächlich durchgesetzt, das ist erstmalig gewesen im Vergleich zu allen anderen Ländern, dass es so eine Klausel doch geben soll, dass wenn dann doch die Lage ein bisschen schlechter aussieht als gedacht, doch dann auch der Erlass steigt. Das Problem bei Sri Lanka ist, dass der ganze Schuldenerlass insgesamt sowieso schon das absolute Minimum im Sinne von, es ist viel zu wenig ist. Ne? Man hat dann bei Sri Lanka sehr darauf geschaut, dass man so schnell wie möglich zu einer Einigung kommt. Man wollte der Welt zeigen, wir sind hier in einer Situation, wo plötzlich China mit am Tisch sitzt. Wir müssen irgendwie zeigen, wir kriegen das hin und zwar so schnell es geht. Und man hat sehr auf dieses so schnell wie möglich geschaut, aber überhaupt nicht, ob denn auch so viel wie nötig dabei rauskommt. Und Sri Lanka ist ein sehr emblematischer Fall, wo man zeigen kann, ja, schnell habt ihr geschafft, aber ihr habt nicht so viel wie nötig geschafft, sondern es wird definitiv viel zu wenig sein. Und dann ist es am Ende auch egal, ob man so eine Art, ob man den Macro-Linked Bond da drin hat oder nicht, der dann vielleicht sogar auch diesen Schuldnerschutz vorsieht. Es ist eh zu wenig und dadurch, genau, ist das Land sowieso, oder hatte der Gläubiger trotzdem Vorrang vor dem Neustart des Landes.
Sri Lanka wird also ein Schwerpunkt sein in Ihrer Tagung und Sie haben das am Anfang ja schon angesprochen, da kann jeder teilnehmen.
Ganz genau. ganz genau. Jeder, der Interesse an diesen Themen hat, der sich über Menschenrechte informieren möchte, sich über Verschuldungen informieren möchte, der vielleicht Sri Lanka ein spannendes Land findet, der vielleicht auch einfach gerne Radioballett kennenlernen möchte. Wir haben nämlich auch kulturelles Programm mit Angebot. Dazu zählt das sogenannte Radioballett. Da erzähle ich gar nicht mehr zu, sondern lasst euch überraschen sozusagen. Wir werden einen finanzpolitischen Stadtrundgang noch mit im Programm haben. Wir werden eine Filmvorführung haben, also ganz viel buntes Programm. Ne? Neben der ganzen Diskussion und Inputs gibt es auch so ein Programm. Das heißt, jeder, der Interesse hat an diesen grundsätzlichen Themen, der gerne sehr viele engagierte Menschen auch kennenlernen möchte und sich vernetzen möchte, ist sehr herzlich willkommen in der Europa-Jugendherberge in Saarbrücken. Gerne vorher anmelden, da wir dann natürlich die Mahlzeiten und so planen müssen, aber jeder ist willkommen. Wir haben auch, das kann ich vielleicht noch ergänzen, gerade für Neulinge im Thema, wir erleben es oft, dass Menschen das Gefühl haben, zu solchen Themen, die finanzpolitisch sind, die sich mit so makroökonomischen Fragen beschäftigen, das sind Dinge, da ist der Zugang so schwer. Da möchte ich sehr, sehr herzlich ermutigen, trotzdem den Mut aufzubringen und zu kommen, denn es wird eine ganz bunte Mischung sein an Teilnehmer, Teilnehmerinnen. Wir haben für Leute, die mit dem Thema auch noch gar nicht in Berührung waren, extra Einheiten, ein sogenanntes Schulden-Einmal-Eins, wo man sich informieren kann, jede Frage stellen kann, die man sowieso natürlich während der ganzen Tagung stellen kann, aber wo es nochmal ganz explizit auch um eine interaktive Vorstellung der Grundlagen im Thema geht, und dadurch ist auch für jeden was dabei und wirklich jeder ist willkommen, der einfach Interesse hat an entwicklungspolitischem Engagement.